The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 19. Februar.
Wir haben während der Verhandlungen Olaf Scholz neu kennengelernt.
So FDP-Chef Christian Lindner vor etwas mehr als 3 Jahren, als die Ampel mit der Regierungsarbeit begann. Scholz neu kennenlernen, das hat sich jetzt im Wahlkampf gezeigt, das wollen die Deutschen offensichtlich nicht. Was sie von ihm als Kanzler kennen, das reicht ihnen. Und so kommt die SPD aus dem Umfragekeller nicht heraus, wofür wiederum die gesamte Parteispitze Verantwortung trägt. Denn sie kannte die miesen Zustimmungswerte für Scholz und ließ ihn trotzdem erneut antreten.
Das war eine wichtige Sitzung des Parteivorstandes, nicht nur mit einem überzeugenden Votum für den Bundeskanzler, sondern auch mit einer kämpferischen Haltung.
Das sagte SPD-Chef Lars Klingbeil Ende November auf der Pressekonferenz zur Nominierung von Scholz als Kanzlerkandidaten. Und während Scholz immer noch die kämpferische Haltung wahrt, mehren sich die Zeichen, dass seine Partei, allen voran Klingbeil, ihn bereits abgeschrieben hat. Vor kurzem hatten Tagesspiegel und T-Online berichtet, Klingbeil habe Scholz vor der Nominierung wiederholt nahegelegt, auf eine erneute Kandidatur zu verzichten. Eine SPD-Sprecherin dementierte das. Nun wurde Klingbeil für einen Beitrag im Heute-Journal erneut auf diesen Vorgang angesprochen. Hören Sie selbst.
Aber hat der Parteivorsitzende seinen Kanzler zum Rückzug gedrängt? Lars Klingbeil will das nicht kommentieren.
Ich finde, man muss einmal auch, das ist mein Job auch als Parteivorsitzender, einmal den kurzen Moment innehalten in so einer Situation und sagen, was ist jetzt der beste Weg? Wie gehen wir gemeinsam vor?
Ein Dementi klingt anders. Die Absetzbewegung von Scholz, sie ist im vollen Gange. Dazu passt, dass Klingbeil, als der Kanzler vergangene Woche unter Rassismusvorwurf stand, auffallend schweigsam blieb. Lars Klingbeil steht im Machtzentrum der Partei. Er will dort bleiben und er wird es wohl auch. Auf ihn, den Kopf hinter der SPD-Wahlkampagne, die ja im Kern eine Anti-Merz-CDU-Kampagne war, würde dann nach dem 23. Februar, zumindest nach jetzigem Umfragestand, die Aufgabe zukommen, die Sozialdemokraten in eine Regierung mit der Merz-CDU zu führen. Wohlgemerkt eine SPD, die aller Voraussicht nach das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte einfahren wird. Und die noch nicht entschieden ist, ob sie eine Koalition mit der Union als ihre letzte Chance oder ihr endgültiges Ende sieht. Zur Erinnerung, als die Sozialdemokraten vor einigen Jahren in einem ähnlichen Umfragetief steckten, entschied sich die Basis für das linke Anti-GroKo-Duo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Damals machte man die Merkel-GroKo für den Niedergang der Partei verantwortlich. Ob die Genossen an einen Wiederaufstieg in einer Merz-GroKo glauben, das wird maßgeblich von Lars Klingbeil abhängen. Und von Markus Söder. Denn wenn er bei seinem Nein zu den Grünen bleibt, dann kann es sehr gut sein, dass die Union die SPD in den Verhandlungen neu kennenlernen wird. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Carlo Masala spricht über die Rolle Europas bei den Friedensgesprächen zur Ukraine.
Europa selber wird nicht an diesem Verhandlungstisch sitzen. Das ist eine Illusion, der sich die Europäer hingeben, weil Putin mit ihnen nicht verhandeln will und Trump keine Notwendigkeit sieht, die Europäer an den Verhandlungstisch zu holen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat alle Details zur neuen KI von Elon Musk. Außerdem feiern wir das Genie des Thomas Edison und erfahren die Geschichte eines Brotaufstrichs, der mehr ist als nur ein Brotaufstrich. Nutella. In wenigen Tagen jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum 3. Mal. Donald Trump hat schon vor seiner Wahl angekündigt, er werde diesen Krieg beenden. Nun haben sich eine Delegation aus den USA und Russland in Riad getroffen, um Friedensgespräche einzuleiten. Die Ukraine und Europa waren bei diesem Treffen außen vor.
Guten Tag, hier ist die Tagesschau. Erste Verhandlungen zwischen USA und Russland über den Ukraine-Krieg. US-Außenminister Rubio sagte nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov, dass alle Seiten Zugeständnisse werden machen müssen.
Die Ergebnisse aber eines möglichen Friedensabkommens werden Europa direkt betreffen. nicht nur in Bezug auf den Schutz der Ukraine, sondern es geht um Europas künftige Sicherheitsarchitektur insgesamt. Darüber spreche ich mit Carlo Masala. Er ist Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität München und Experte für bewaffnete Konflikte. Seine Einschätzung zu dem, was auf Europa zukommt, die hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Masala.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Masala, Wladimir Putin hat im Zuge des gestrigen Treffens seines Außenministers mit dem US-Außenminister Rubio ausrichten lassen, er sei, wenn nötig, bereit, mit dem ukrainischen Präsidenten zu verhandeln. Der Kreml bleibe aber bei seiner Position, dass Selenskyj kein legitimer Präsident sei und die moderne Ukraine keine Souveränität besitze. Was haben diese Aussagen für mögliche Friedensverhandlungen zu bedeuten?
Also jetzt könnte man sie natürlich so interpretieren, dass Wladimir Putin wirklich bereit ist, mit Präsident Selenskyj zu sprechen, ohne seine Legitimität anzuerkennen. Aber man kann sie, und ich glaube, man muss sie so interpretieren, dass Präsident Putin Wahlen in der Ukraine will, bevor ein mögliches Abkommen zwischen Russland und der Ukraine unterschrieben wird. Dass die Ukraine keine Souveränität hat, heißt für Putin, A, muss sie auf die NATO-Mitgliedschaft verzichten. Und B, sie braucht nicht an den Verhandlungstisch zu kommen, weil sie letzten Endes ja kein souveränes Objekt ist. Aber ich glaube, das ist eine Nachricht, die heißt, man wird mit einer neuen ukrainischen Regierung oder einem neuen ukrainischen Präsidenten, wird man bereit sein, an einem Tisch zu sitzen und gegebenenfalls irgendein Abkommen zu unterzeichnen.
Das klingt jetzt so, dass Wahlen eine Voraussetzung für Friedensverhandlungen wären.
Nein, ich glaube, Wahlen sind Voraussetzungen für einen Abschluss eines Abkommens. Momentan ist es ja so, dass Putin, aber auch Trump der Auffassung sind, sie beiden reden über die Ukraine und anderes und vereinbaren dort etwas, was letzten Endes der Ukraine vorgelegt werden wird. Dann müsste es aber Wahlen geben vielleicht und dann erst mit einem neuen Präsidenten. Also vorausgesetzt, Selenskyj wird nicht wieder gewählt, was angesichts seiner Umfragewerte auch momentan eher unwahrscheinlich erscheint. Mit einem neuen Präsidenten wird man dann die Vereinbarung, die Trump und Putin über die Ukraine getroffen haben, finalisieren.
Und wenn Selenskyj und die Ukraine, und bisher sieht es danach aus, sich nicht einlässt auf diese Wahlforderung, was passiert dann?
Trump hatte ja schon angekündigt, bereits im Wahlkampf, aber auch nachdem er Präsident wurde, dass er dann den Druck auf die Ukraine erhöhen wird. Also dann können wir davon ausgehen, dass es keine Waffenlieferungen geben wird, dass es keine humanitäre Hilfe geben wird, dass es gegebenenfalls sogar Sanktionen gegen die Ukraine geben könnte.
Und Europa schaut dann zu?
Die einzige Möglichkeit, die Europa momentan hat, ist geschlossen die Position, die ein Präsident Selenskyj einnehmen wird, mit Blick auf diese Verhandlungen zu unterstützen. Europa selber wird nicht an diesem Verhandlungstisch sitzen. Das ist eine Illusion, der sich die Europäer hingeben, weil Putin mit ihnen nicht verhandeln will und Trump keine Notwendigkeit sieht, die Europäer an den Verhandlungstisch zu holen.
Jetzt hat man ja Anfang der Woche in Paris versucht, ein Zeichen der Geschlossenheit zu setzen. Emmanuel Macron hat eingeladen, Vertreter und Regierungschefs aus NATO und EU. Konkretes ist da gar nicht rausgekommen, war offenbar auch nicht die Absicht. Aber um jetzt mal die Worte von NATO-Generalsekretär Mark Rutte zu benutzen, der bei diesem Treffen dabei war, es habe ein Commitment gegeben, dass Europa bereit und willens ist, die Führung bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu übernehmen. Das Commitment, so Rutte, sei klar, über die Ausgestaltung müsse aber noch entschieden werden. Wie viel Zeit hat Europa, darüber zu entscheiden?
Zunächst einmal könnte man jetzt sagen, Europa hat so lange Zeit darüber zu entscheiden, wie es noch kein Rahmenabkommen über die Ukraine gibt, also das, was Trump und Putin verhandeln. Und eigentlich ist es so, dass Europa überhaupt gar keine Zeit mehr hat, sondern Europa jetzt sofort in die Gänge kommen müsste, was es aber nicht tut, weil es über die Frage, welchen Gang es einlegen soll, gar nicht mal so viel Einigkeit gibt, wie suggeriert wird.
Und Olaf Scholz, der noch Bundeskanzler, hat nach diesem Paris-Treffen erklärt, es dürfe zwischen Europa und den USA keine Aufteilung der Sicherheit und der Verantwortlichkeit geben. Herr Masala, ist Europa überhaupt in der Lage, solche Forderungen zu stellen?
Europa kann diese Forderung stellen, sie verkennt aber vollständig, dass die USA genau das will. Das ist mehrfach bekundet worden, nicht nur von Trump, sondern auch von anderer Stelle. Alles, was nach einem Waffenstillstand passiert, ist Sache der Europäer. Es wird keine amerikanischen Boots on the ground geben und es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass ein Präsident Trump und seine Administration bereit ist, von dieser Position auch nur einen Millimeter abzurücken. Es kann sein, dass man die Amerikaner dazu bekommt, Sicherheitsgarantien für diese europäische Truppe auszusprechen. Durch Wirkmittel, also Waffensysteme im Prinzip, die außerhalb der Ukraine sind. Aber definitiv werden sich die Amerikaner nicht in die Ukraine hineinbegeben. Von daher ist diese Aussage des Bundeskanzlers schon ein wenig süß.
Jetzt gibt es ja die Debatte schon über Friedenstruppen, wobei da die Bundesregierung erklärt, sie sei viel zu früh. Die Briten und die Franzosen sehen das aber offenbar anders. Da ist das Thema Friedenstruppen schon real in der Politik angekommen.
Ich verstehe weder Bundeskanzler Scholz noch Außenministerin Baerbock in dieser Beziehung, weil es eine Debatte ist, die schon letzten Endes seit einem Monat geführt wird, seit die Aussagen der Trump-Administration kamen, Europa hat das abzusichern. Und wir sehen an Frankreich und Großbritannien, dass man dort Überlegungen anstellt, ob und wie das möglich ist. Ich glaube, dass man diese Debatte über eine deutsche Beteiligung an dieser Friedenstruppe jetzt gerade abwürgen will, weil man sie bewusst aus den noch verbleibenden 5 oder 6 Tagen des Wahlkampfes heraushalten will, weil man die Befürchtung hat, wenn man jetzt diese Debatte anstößt, dass das letzten Endes nur die extremistischen und populistischen Kräfte in Deutschland stärkt.
Haben Sie das Gefühl, dass in der deutschen Öffentlichkeit der Ernst der Lage angekommen ist?
Also alle Umfragen zeigen eigentlich, dass der Ernst der Lage schon bei der Mehrheit der Bevölkerung angekommen ist. Also die Mehrheit der Bevölkerung sieht Russland als die größte Bedrohung an. Wir haben jetzt Umfragen, wonach eine Mehrheit der Deutschen glaubt, dass eine deutsche Beteiligung an einer Absicherung eines möglichen Waffenstillstandes nicht nur wünschbar, sondern zwingend ist. Und wir haben immer eine Mehrheit der Deutschen, die sehr klar sieht, dass Europa und die Bundesrepublik verteidigungsfähig sein muss oder kriegsfähig sein muss. Es ist die Politik, die hier sozusagen nicht die Führung übernimmt, um diese Dinge dann auch wirklich umzusetzen.
Sie haben gesagt, dass die Ereignisse der vergangenen Tage das Risiko eines weiteren Krieges in Europa erhöht haben. Heißt das, Sie fürchten, Russland könne weitere europäische Länder überfallen?
Also es gibt ein doppeltes Szenario. Wenn es einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt mit einer neuen ukrainischen Regierung, und ich würde jetzt erstmal sagen, dass in diesem Wahlkampf, wenn er denn geführt werden sollte, Russland natürlich versuchen wird, massiv einzugreifen mit Desinformationskampagnen, dann haben wir es möglicherweise mit einer schwachen, in Anführungszeichen, Restukraine zu tun. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Russland in ein paar Monaten, vielleicht in einem Jahr, versuchen wird, auch diese Restukraine zu erobern. Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel des russischen Aggressionskrieges ist es, die Vernichtung der Ukraine herbeizuführen. Der zweite Punkt ist, wenn Russland, und so sieht es momentan aus, im Zuge der Verhandlungen über einen Waffenstillstand all das bekommt, was es will. Und vieles von dem, was die Amerikaner ja verkündet haben, deutet darauf hin, dass Russland all das bekommt, was es will. Dann wird Russland damit nicht sozusagen saturiert werden, sondern dann wird es diesen Sieg als Ansporn verstehen, um noch weiter zu gehen. Und ich glaube, dass wir in einigen Jahren einen Test Russlands erleben werden mit Blick auf die Belastbarkeit von Artikel 5 des NATO-Vertrages. Und wenn Sie sich vorstellen, dass in einigen Jahren kaum noch amerikanische Truppen in Europa und vor allen Dingen nicht in Baltikum und in Osteuropa stehen werden, dann würde ich heute kein Geld drauf wetten, wie dieser Test ausgehen wird.
Das heißt, Europa hat jetzt noch im besten Fall ein paar Jahre Zeit, die eigene Sicherheit so aufzurüsten, dass man lebensfähig ist, auch ohne große amerikanische Unterstützung.
Europa braucht den amerikanischen Nuklearschirm und muss konventionell in der Lage sein, mit einem möglichen russischen Test des Artikel 5 selbstständig umzugehen. Und dafür haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir können von 2 bis 4 Jahren sprechen.
Wen sehen Sie denn innerhalb der EU als das Land, als die Führungsmacht, die Europa auf diesen Weg voranbringt.
Ich sehe Großbritannien, Deutschland und Polen hier primär in der Verantwortung. Frankreich noch unter Macron, aber mit der Ungewissheit, wer nächster französischer Präsident werden wird. Und wenn ich jetzt gerade in dieser Phase als eine zentrale Figur ansehe, ist Giorgia Meloni. Weil Giorgia Meloni auf der einen Seite eine sehr klare pro-ukrainische Politik hat und auch letztens nochmal ein Hilfspaket durch ihr Parlament geprügelt hat, auch gegen Widerstände. Und momentan, wie ich das sehe, die einzige europäische Ministerpräsidentin ist, die gleichzeitig auch einen guten Kontakt in dieses Magerlager von Donald Trump hat. Das fehlt ja allen. Oder wie Orban, der auch diesen guten Kontakt hat, der aber sozusagen eine pro-russische Politik verfolgt. Also ich glaube, für die nächsten Monate könnte Giorgia Meloni hier die Funktion einer Vermittlerin zwischen europäischen Bestrebungen und amerikanischen Wünschen durchaus zufallen.
Herr Masala, ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen und das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da reden alle über die neue KI, die Elon Musk auf den Markt gebracht hat. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York, Börsenreporterin Anne Schwedt. Und damit ab in die USA und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Genau, Elon Musk hat gestern sein neuestes KI-Modell Grok 3 vorgestellt. Laut ersten Tests soll es in Mathematik, Wissenschaft und Programmierung besser abschneiden als Modelle von OpenAI und auch besser als die von dem chinesischen Unternehmen DeepSeek. Musk selbst bezeichnete seine KI als beängstigend intelligent. Er kündigte zusätzlich ein neues Produkt namens Deep Search an, das zu einer Next-Generation-Suchmaschine werden soll. Grok 3 wird jetzt erstmal für Premium-Nutzer auf der Plattform X verfügbar sein, mit einem separaten Abo für die Web- und die App-Version. Musk sagte, dass seine KI in der Lage sei, aus seinen Fehlern zu lernen und gab sich auch ganz optimistisch, dass es möglicherweise das letzte Mal sei, dass eine KI besser als Grok sei. Also können wir mal gespannt sein, große Versprechen machen kann Musk ja gut.
Gestern war President's Day in den USA und deswegen hatte die Börse auch zu. Aber Anne, sag uns, wie ist die Wall Street denn nach dem Feiertag in die Woche gestartet?
Sehr gut, Dagmar. Der S&P 500 schloss auf einem Rekordhoch, auch wenn es zuerst nicht danach aussah, weil die Anleger echt verunsichert auf den globalen Handel und die Inflation schauen. Zum Schluss stand ein Plus von 0,2%. Die Nasdaq schloss mit 0,1% im Plus. Der Dow Jones ging fast unverändert aus dem Handel. Die größten Gewinner im S&P 500 waren Aktien aus dem Energiesektor. Da ging es um 1,9% nach oben und auch Technologieaktien legten leicht zu. Etwas Verluste gab es bei Aktien aus dem Konsumgüter- und Kommunikationsbereich. Die Anleger blicken einfach weiter verunsichert auf alles, was es jeden Tag Neues von der Trump-Regierung gibt. Insgesamt kann man sagen, also eher ein volatiles Marktumfeld.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass die Erfolgsstory von Nutella aus der Not herausgeboren wurde. Aber beginnen wir von vorne und reisen wir zurück zu den Anfängen dieser Geschichte. Es war in den 30er Jahren in Alba, einem malerischen Städtchen im norditalienischen Piemont. Pietro Ferrero, ein alles, was süß ist, liebender Konditor, stand damals vor einem riesigen Problem. Der Zweite Weltkrieg war im Anmarsch. Gegen Italien wurden Sanktionen erlassen und der Import von Kakao wurde viel zu teuer. Was also tut ein Konditor, der plötzlich auf Kakao verzichten muss? Wie das in Krisenzeiten so ist, er wird kreativ. Pietro griff zu Haselnüssen als Alternative, die es in der Gemeinde Alba in Hülle und Fülle gab, und er kreierte mit dem Haselnusspulver ein Konfekt, das nicht nur günstig war, sondern auch lecker. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Pietros Sohn Michele Ferrero das Geschäft. Er entwickelte im Jahr 1951 aus dem Konfekt eine streichfähigere Haselnussschokoladenpaste. Er nannte sie Supercrema, aber das war noch lange nicht der Nutella-Aufstrich, den wir heute kennen. Da kam ein anderer Mann ins Spiel, Francesco Rivella. 1952 wurde der Lebensmittelchemiker und Wissenschaftler Teil der Ferrero-Welt. Er hatte das nötige Know-how und tüftelte jahrelang an der perfekten Mischung aus Haselnüssen, Kakao und Zucker, die Nutella zu dem machen, was im Werbespot versprochen wird.
Du Rudi, weißt du schon das Neueste?
Klar, dass du kein Nutella kriegst.
Was? Omi, was Das haben wir da nur gemacht, das ist gar kein Nutella.
Ja, ist denn das nicht das Gleiche?
Aber Frau Schulz, das ist doch nicht das Gleiche wie Nutella.
Richtig. Nutella ist nicht mit jeder Nuss-Nougat-Creme zu vergleichen.
1964 landete Nutella dann zum ersten Mal in den Regalen. Der Erfolg war sofort riesig. Was damals in der kleinen italienischen Konditorei als Experiment begann, ist heute von den Frühstückstischen kaum mehr wegzudenken. Wie jetzt bekannt wurde, verabschiedete sich Francesco Rivella im stolzen Alter von 97 Jahren am 14. Februar von dieser Welt. Genau 10 Jahre nach Michele Ferreros Tod. Im Himmel ist es jetzt noch ein bisschen süßer geworden.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Sich eine Welt vorzustellen ohne die grandiosen Erfindungen dieses ganz besonderen Mannes namens Thomas Edison.
The modern world we live in is a world which Edison created. No other single man has ever benefited mankind to such an astounding degree.
Der rastlose Erfinder aus dem Ohio des 19. Jahrhunderts erleuchtete die Häuser und Straßen mit der ersten alltagstauglichen Glühlampe. New York City wurde die erste Stadt, aus der dank Edison die Dunkelheit vertrieben wurde. Eine zivilisatorische Revolution, aber eben nur eine von vielen. Am heutigen Tag im Jahre 1878 patentierte Edison den weltweit ersten Phonographen. Es war ein Gerät zum Aufzeichnen von Schall. Und darauf wurde erstmals der Klang der Welt festgehalten. Zum Beispiel das Läuten der berühmtesten Uhr von ganz London, dem Big Ben, hier auf einer Phonographenaufnahme von 1890. Der Phonograph war etwas, das Edison im Vergleich zur Glühlampe nicht nach der Vorarbeit durch andere Tüftler weiterentwickelt hatte. Es war einzig und allein seine Erfindung. Man sprach in einen Trichter, der Schall versetzte dann eine kleine Membran in Schwingung und auf einer hauchdünnen Zinnfolie wurde das gesprochene Wort in die Folie als Rillen eingedrückt und somit quasi gespeichert, sodass man es wieder abspielen konnte. Eine sensationelle Innovation. Edisons erste Aufnahme von sich selbst war ein kurzer Kinderreim, wie er später erzählte. Mary had a little lamb. Maria hat ein kleines Lamm. Das Original ist verschwunden, später aber sprach Edison es nochmal auf.
Mary had a little lamb, it sprinkled white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go.
Im Laufe der Jahre entwickelte der ewige Perfektionist Edison den Phonographen immer weiter. Er ersetzte zum Beispiel die Zinnfolie durch Wachs. Aber er war nicht nur Tüftler, sondern auch knallharter Unternehmer, der Patente sammeln wollte und Reichtum mehren. Darum schickte er seinen Mitarbeiter Theodor Wangemann um die Welt, um den Phonographen berühmt zu machen. Und Wangemann hielt am 7. Oktober 1889 Einkehr auf einem Landsitz bei Hamburg. Otto von Bismarck, seines Zeichens Reichskanzler, war anfangs skeptisch. Aber auf Drängen seiner Frau Johanna entstand diese Aufnahme von Bismarck auf dem Phonographen von Thomas Edison. Akustisch ist quasi nicht zu verstehen, was der Mann sagt, aber es ist doch immerhin die einzige Tonaufnahme von Otto von Bismarck. Wir lernen zwei Dinge. Erstens, Thomas Edison war ein schlauer Mann, weil er geniale Erfindungen gemacht hat, wie eben den Phonographen, dessen weltweiter Siegeszug es möglich machte, Musik und Sprache festzuhalten. Und zweitens, Otto von Bismarck war auch schlau, weil er auf seine Frau gehört hat.
Ein Mann braucht einen Plan, damit fängt es an, doch will man es genau, dann fragt man eine Frau.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Sie wissen, wo die Schlüssel liegen, wo Sie günstig Schuhe kriegen, haben immer Überraschungen im Schrank. Sind Schöffen beim Sozialgericht, kennen Ihr Idealgewicht, obwohl Sie immer frieren, sind Sie kaum krank. Geld überweisen, Kühlschrank enteisen, Aktien verkaufen, Marathon laufen, zeitgleich verschicken Sie eine Mail. Taxis ranwinken, im Dunkeln schminken, promovieren, kurz die Nerven verlieren. Das alles können sie parallel. Für Frauen ist das kein Problem. Sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt's. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem. Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage. Sie schwingen Reden im Parlament, reiten durch den Orient und leiten eine Raumstation im All. Zähmen Tiger, werfen Messer, wissen immer alles besser, holen im Frauenfußball den Pokal. Schlaflied singen, Fallschirmspringen, Gewichte heben, Pflaster kleben in Turnschuhen oder auf Plateau. Männer verführen, bestellen und stornieren, tanzen nachts, bis es kracht und morgens sowieso Bauch, Beine, Po. Für Frauen ist das kein Problem, sowas machen sie mit links. Im Sitzen, Liegen oder Stehen meistens gelingt. Wenn ich's doch sage, für Frauen ist das kein Problem, Geheimnisse kriegen sie raus. Für alles haben sie eine Creme und sehen immer gut aus. Gar keine Frage,